Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Constanze Lehmann.
Herzlich willkommen. Sklaverei ist Vergangenheit, könnte man denken. Ebenso Zwangsarbeit. Doch Millionen Menschen weltweit werden nach wie vor zur Arbeit gezwungen. Menschen in prekärer Lage werden schamlos ausgenutzt. Manchen wird der Pass genommen, sodass sie bleiben müssen. Andere haben Schulden, die sie abarbeiten. Und wieder andere werden unter Gewaltandrohung genötigt. Auch in Europa. Wie viel Zwangsarbeit steckt in unseren Alltagsprodukten? Leonie Sontheimer hat recherchiert und beim Nachhaltigkeitsgipfel des Internationalen Konsumgüterforums in Berlin nachgefragt.
Für mich arbeiten 41 Sklaven. Das hat die Seite slaveryfootprint.org berechnet, nachdem ich dort 11 Fragen zu meinem Lebensstil beantwortet habe. Der Fußabdruckrechner soll Aufmerksamkeit für moderne Sklaverei schaffen. Das Thema wird oft unterschätzt. Knapp 25 Millionen Menschen sind heutzutage von Zwangsarbeit betroffen, gibt die Internationale Arbeitsorganisation an. Dazu gehören Menschen, die zur Sexarbeit gezwungen werden, aber auch Menschen, die in Fabriken arbeiten, im Bergbau und in der Landwirtschaft. Ihre Arbeit steckt in vielen alltäglichen Produkten, weiß Justine Carell.
It is in tea, it is in coffee, it is in cotton.
Sie steckt in Tee, in Kaffee, in Baumwolle und in den Einzelteilen Ihres Smartphones. Konsumieren Sie diese 4 Produkte, haben Sie zwischen 40 und 60 Sklaven, die Ihren Lebensstil ermöglichen.
Justine Carell ist Leiterin einer britischen NGO namens Unseen, Ungesehen. Die NGO kümmert sich um Überlebende moderner Sklaverei, wie sie selbst sagen. Und diese gibt es nicht nur in Asien oder Afrika. Auf das Nottelefon ihrer Organisation in England gingen im letzten Jahr über 6.000 Anrufe ein.
Die Wahrheit ist, dass es überall geschieht. Wir sehen es sehr wohl in Großbritannien. Uns hat eine Frau angerufen, die etwas Beunruhigendes auf dem Parkplatz einer Fabrik beobachtet hat. Da lebe ein junger Mann in einem der Container. Als die Polizei ihn rausholte, war er sehr dankbar. Jemand hatte ihn monatelang gezwungen, in dem Container zu bleiben und in der Fabrik zu arbeiten. Es zeigt einfach, wie nah das alles ist.
Es sei die Aufgabe aller, gegen Zwangsarbeit vorzugehen. Der Konsumenten, der Zivilgesellschaft, der Politik und der Industrie. Das ist die Botschaft von Justine Carell bei öffentlichen Auftritten wie bei der Konferenz des Consumer Goods Forum letzte Woche in Berlin.
Wir müssen sicherstellen, dass wir bis ans Ende dieser Lieferketten gucken, dass wir wissen, wo unsere Waren hergestellt wurden. Und wir müssen sichergehen, dass wir die Problematik von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei nicht befeuern.
300 Vertreter aus dem Handel, der Produktion sowie Dienstleister und NGO-Mitglieder sind in Berlin zu einer Nachhaltigkeitskonferenz zusammengekommen. Sie wollen den Einzelhandel auf 3 Ebenen optimieren: ökonomisch, ökologisch und sozial. Zwangsarbeit sei eine besonders harte Nuss, heißt es gleich bei der Begrüßungsrede. Welche Rolle spielt Zwangsarbeit aus Sicht der Konferenzteilnehmer?
Das ist schwierig in einem Land wie Indien. Aber ich glaube, wir kriegen das gerade hin. Wir produzieren synthetische Textilfasern und beliefern Partner auf der ganzen Welt wie IKEA. Als Unternehmen wollen sie nicht, dass wir irgendeine Form von Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder dergleichen haben.
Ich arbeite in Frankreich. Wissen Sie, wenn man sich unsere direkten Betriebe anschaut, findet man das nicht wirklich. Es beschäftigt uns hauptsächlich in unserer Arbeit mit Zulieferern, wenn wir sicherstellen, dass sie zentrale Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme zu mindern und zu beseitigen.
Wir arbeiten für einen Supermarkt aus Aserbaidschan. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, ob das geschieht oder nicht. Aber nach der Diskussion heute werden wir uns das anschauen.
Konferenzteilnehmer Tobias Streich arbeitet für Transparency One und hilft anderen Unternehmen dabei, ihre Lieferketten zu durchleuchten.
Wenn man Nachhaltigkeit sicherstellen möchte, muss man erstmal wissen, wer Teil meiner Lieferketten ist. Und diese Lieferketten sind häufig relativ komplex mit 6, 7, 8, 9, 10 Stufen.
Doch wie genau findet Transparency One heraus, ob einer der Zulieferer Menschen zur Arbeit zwingt?
Es gibt Kooperationspartner, die vor Ort durch die Fabrik gehen und einfach Interviews führen, unangekündigt. Und es gibt Technologiepartner, die beispielsweise dann über Smartphones oder traditionelle Telefone versuchen, mit den Mitarbeitern anonym in Kontakt zu kommen und Daten zu erfassen.
Transparenz ist zentral. Darin scheinen alle Teilnehmer der Konferenz einig. Doch Didier Bergeret weiß, dass Unternehmen auch Angst haben, Probleme in ihren Lieferketten offenzulegen.
Wenn ich mehr Transparenz gebe, zum Beispiel, ja, ich habe hier vielleicht Fälle von Zwangsarbeit, dann kriege ich auch diese ganze Kritik von Regierung, von Zivilgesellschaft.
Der Franzose leitet die Abteilung Soziale Nachhaltigkeit im Consumer Goods Forum, das die Nachhaltigkeitskonferenz veranstaltet. Zu den Mitgliedern des Forums gehören die ganz großen Konzerne wie Nestlé, Unilever und Metro. Sie alle haben 2016 beschlossen, gemeinsam gegen Zwangsarbeit vorzugehen. Ihr Ziel?
Zero. Null Mitarbeiter. Niemand in Zwangsarbeit.
Doch wie kann das gelingen? Nur in Kollaboration mit anderen Industrien und der Politik, sagt Bergeret. Und tatsächlich tut sich auch etwas in der Politik. Großbritannien hat 2015 einen Modern Slavery Act verabschiedet. Er schreibt vor, dass große Unternehmen einen jährlichen Bericht über ihre Bemühungen gegen moderne Sklaverei veröffentlichen müssen. Frankreich hat 2016 per Gesetz eine Sorgfaltspflicht eingeführt. Große französische Unternehmen sind seitdem haftbar für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten. In Deutschland wird bisher darauf gesetzt, dass die Unternehmen ihre Produktionsketten freiwillig verbessern. Bis 2020 will die Bundesregierung evaluieren, wie gut das funktioniert und gegebenenfalls gesetzlich nachrüsten.
Für einen Arbeitssuchenden ist eine, wenn auch zunächst nur befristete Arbeit, besser als gar keine Arbeit. Mit dieser Begründung wurde die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen 1985 erstmalig in Deutschland zugelassen. Die Arbeitslosigkeit war zu dieser Zeit massiv angestiegen. Heute ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt eine andere, das Gesetz aber wirkt weiter. Über 3 Millionen Menschen sind befristet beschäftigt. Im öffentlichen Dienst sind 9,5% der Stellen befristet, in der Privatwirtschaft sind es 7,1%. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu dem von der Großen Koalition vereinbarten Ziel, die Befristung künftig einzuschränken. Doch die Koalition hat noch nicht geliefert. Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften beziehen unterdessen Position. Beschäftigte wehren sich. Peter Kessen hat Aktivistinnen einer Berliner Kampagne getroffen, die sich nur mit akustisch verfremdeten Stimmen äußern wollten.
Ungefähr 80 Menschen sehen in einer Berliner Kneipe einen kleinen Film über eine Demo. Da protestieren Beschäftigte aus dem Bildungsbereich gegen befristete Arbeitsverträge. Doch der Unmut geht durch viele Branchen. Alle Stühle sind besetzt bei diesem Infoabend in der Kneipe. Organisiert hat ihn die Berliner Kampagne Outsourcing und Befristung verbieten. Die meisten Aktivisten der Kampagne kommen aus dem öffentlichen Dienst oder von Unternehmen, die für das Land Berlin arbeiten. Sie haben sich zusammengeschlossen, auch um sich gegen die Befristung von Arbeitsverträgen zu wehren. Und das ist kein reines Hauptstadtproblem. Im September 2019 meldete der DGB, dass mittlerweile bundesweit rund 45% aller Neueinstellungen befristet seien. Eine Pädagogin, die in der Bildungsberatung für Migranten arbeitet, kennt das. Seit 3 Jahren bekommt sie befristete Verträge. Mal für 1 Jahr, manchmal auch nur für 6 Monate. Und das führt im Alltag zu Problemen. Beispielsweise, als sie umziehen will.
Ich bin Mutter von 2 Kindern und auch für mich war es eben zum Beispiel schwierig umzuziehen. Also ich habe sehr, sehr lange gesucht, weil eben Vermieter zum Teil eben auch gesagt haben, zum einen zu wenig Gehalt, weil wir tatsächlich auch schlecht eingestuft sind und zum anderen eben auch, okay, geht nur bis Ende des Jahres und was danach ist, ist ja unklar. So.
Und diese befristeten Arbeitsverträge können schnell zur Normalität werden. Das zeigen die Lebensläufe der Kolleginnen.
Also es gibt KollegInnen, die tatsächlich seit 10, 12, 13, 14, 15 Jahren immer befristet angestellt sind. Zum Teil auch beim gleichen Träger, zum Teil bei unterschiedlichen Trägern. Aber dadurch eben auch nie eine Planungssicherheit haben, keinen Kredit aufnehmen können und so weiter, eben diese ganzen Unsicherheiten, die damit zusammenhängen.
Die Lehrerin hat durchaus Verständnis für ihren Arbeitgeber, ein Sozialunternehmen, das für das Land Berlin arbeitet. Und zwar immer für einzelne Projekte, jeweils für 1 oder 2 Jahre. Eine sofortige Festanstellung sei da illusorisch, glaubt sie. Aber nach 4 Jahren sollte das Beschäftigungsverhältnis sicherer werden. Zum Beispiel durch einen Tarifvertrag. Geltend für das Unternehmen oder nach dem Standard des öffentlichen Dienstes. Diese Forderung unterstützt auch die Gewerkschaft Verdi. Ein Aktivist der Kampagne schildert aus eigener Erfahrung die Auswirkungen der Unsicherheit auf das Selbstwertgefühl.
Mit Befristungen lebt man immer mit dem Gefühl, habe ich morgen meine Arbeit noch oder habe ich sie morgen nicht mehr. Und es ist ein demütigendes Gefühl, weil man kommt sich irgendwo nur noch billig vor, ausgenutzt.
Die Arbeitgeber dagegen schätzen die Befristung vor allem wegen der damit verbundenen Flexibilität. Auch das Institut der Deutschen Wirtschaft betont die positiven Seiten des Befristungsbooms. Der Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer hat im Frühjahr 2019 eine Untersuchung veröffentlicht.
Da haben wir herausgefunden, dass eben diese Aufnahme einer befristeten Beschäftigung mit einer deutlichen verbesserten Chance überhaupt des Daseins am Arbeitsmarkt verbunden ist. Also die Wahrscheinlichkeit der Beschäftigung ist höher und auch der bis dahin dann durchschnittlich erzielte Erwerbsverdienst ist auch deutlich höher.
Diese positiven Zahlen müsse man aber einordnen, meint Johannes Jakob, Abteilungsleiter Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Grund sei eine dramatische Umschichtung. Begann das Arbeitsverhältnis früher mit einer halbjährigen Probezeit, bieten die Arbeitgeber heute vermehrt befristete Verträge an. Befristungen verlängern also die Probezeit. Beschäftigte, die sich dem Trend verweigern, bekommen eher keinen Vertrag. Die Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt aber auch, dass rund 56% aller befristet Beschäftigten nach spätestens 3 Jahren in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wechselten.
Ja, das stimmt. Etwa die Hälfte der Befristeten wird später übernommen. Aber das zeigt ja genau, dass es da um eine Probezeit geht. Das ist meiner Meinung nach kein Grund für eine Befristung. Diese Arbeit wäre natürlich auch ohne Befristung entstanden. Insofern ist es kein zusätzlicher Gewinn, außer dass der Arbeitgeber eine gewisse Flexibilität gewinnt.
Nun will die Bundesregierung per Gesetz den Befristungsboom zurückdrängen. Dabei geht es vor allem um die sachgrundlose Variante. Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft kritisiert das.
Viele Menschen finden auf diesem Weg eine neue Arbeit und man kann eben nicht unterstellen, dass wenn ich diese Befristung jetzt verbiete, dass die Menschen stattdessen unbefristet eingestellt werden, sondern die Unternehmen haben ein Bedürfnis nach flexibel einsetzbarer Arbeit und man muss mit der Möglichkeit rechnen, dass wenn sie eben nicht die Chance haben, befristet einzustellen, dass sie dann eben nicht unbefristet einstellen, sondern gar nicht einstellen.
Der Arbeitsmarktexperte des DGB, Johannes Jakob, verweist auf die Geschichte der sachgrundlosen Befristung, die ja erst seit dem Jahr 1985 erlaubt ist.
Der Arbeitgeber, der Beschäftigung hat, der wird auch versuchen, diese Beschäftigung zu besetzen, unabhängig, ob es Befristungen gibt oder nicht. Und vor 1985 hat das auch funktioniert. Insofern muss man, glaube ich, auf diese Arbeitgeberargumente nicht allzu viel setzen.
Während die Koalition seit Monaten an einem Kompromiss bastelt, um den Befristungsboom zu unterbinden, haben Beschäftigte längst begonnen, sich zu wehren. Das kann Konsequenzen haben. Die in der Kampagne aktive Lehrerin glaubt, dass ihr Engagement der Grund ist, warum ihr Vertrag nicht verlängert wurde.
Bei mir ist es jetzt ganz konkret auch so, dass 2 Kolleginnen von mir und ich mich sehr stark eingesetzt haben, eben dafür, dass es jetzt einen Tarifvertrag geben kann, denn es gibt momentan die Tarifkampagne von Verdi, in der wir uns eben auch engagiert haben oder noch engagieren. Und uns wurde jetzt eben gesagt, okay, unsere Verträge werden nicht verlängert zum Ende des Jahres. Es wird natürlich ein anderer Grund herbeigezogen. Und diese Willkür einfach, der wir dadurch ausgesetzt sind, ist eben auch für mich sehr hart.
Kein Ende in Sicht beim Befristungsboom und weiter warten auf das Einlösen eines Koalitionsversprechens. Das, so heißt es heute aus dem Bundesarbeitsministerium, bleibt aber auf der Agenda für dieses Jahr.